beim Phishing zählen Angreifer auf den menschlichen Faktor, also den Mensch mit seinen Emotionen ab. Man sollte aber beachten, dass man nicht alles am Menschen selbst ablädt, sondern diesen auch technisch unterstützen.
Wir haben heute einen weiteren Gast im Web-Talk und das ist Katharina Schiller, Doktorandin am Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof. Bei ihr geht es um das Thema Phishing, also das Abgreifen von Zugangsdaten über gefälschte E-Mails. Wenn Zugangsdaten abgegriffen werden, können diese und die Accounts beliebig ausgenutzt werden. Alternativ können mittels Schadsoftware über E-Mail-Anhänge Daten verschlüsselt und so die Nutzer zur Lösegeldzahlung erpresst werden. Katharina Schiller forscht daran, wie man die Nutzer von IT-Geräten darin schult, dass sie nicht auf diese Attacken reinfallen. Dabei steht bei ihr der sogenannte menschliche Faktor im Vordergrund. Fast jeden Tag wird ein Großunternehmen von Hackern angegriffen. Oftmals binnen Minuten sind die Unternehmensdaten verschlüsselt. Und die Mitarbeiter haben keinen Zugriff mehr auf ihre Daten. 207 Tage. So lange konnte zum Beispiel eine Kommune keine bürgernahen Dienstleistungen erbringen. Und sie ist nicht die einzige. Cyberkriminalität ist das dynamischste Kriminalitätsfeld. Laut IT-Branchenverband Bitkom ist in Deutschland in 2023 ein Schaden in Höhe von rund 206 Milliarden Euro entstanden. Seit 2019 ist allein in Bayern die Zahl der Straftaten um 10% gestiegen, nämlich auf rund 16.000. Auch an der Hochschule Hof wird am Thema Phishing geforscht. Wir werfen heute einen Blick darauf. Mein Name ist Anne-Christine Habel. Und ich bin Leiterin des Forschungsmarketings der Hochschule Hof. Und ich freue mich, dass Katharina Schiller heute bei mir ist und wir über hackbare Computer und die menschliche Seite sprechen. Herzlich willkommen, Katharina Schiller.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wie können wir uns gegen Hackerangriffe schützen? Was kann ein Unternehmen im Vorhinein machen, dass Menschen und Systeme nicht angegriffen werden? Sicher ist, ein hundertprozentiger Schutz ist nicht möglich. Aber Firmen können Mitarbeiter schulen und die Systeme präventiv vorbereiten. Damit können sie den Schaden minimieren. Wie das im Detail geht und wie die Forschung dabei helfen kann, das klären wir im heutigen Web-Talk. So, dann fangen wir mal an. Sie haben also an der Hochschule Hof studiert, erst Bachelor Medieninformatik und dann Master Informatik. Und seit Dezember 2020 sind Sie jetzt Doktorandin in der Forschungsgruppe System- und Netzwerksicherheit. Jetzt müssen wir erstmal klären, womit beschäftigt sich diese Forschungsgruppe eigentlich genau?
Also wie der Name sagt, geht es bei uns um angewandte System- und Netzwerksicherheit. Darunter zählt Softwaresicherheit, Anonymisierung, Privatsphäre, also Stichwort Tor oder Tor-Browser, sagt wahrscheinlich vielen was. Auch benutzbare Sicherheitssysteme, menschliche Faktoren dabei oder das gesamte Gegenteil davon, nämlich ganz hardwarenahe Themen, wenn es dann um Arbeitsspeicher vom Computer geht vielleicht schon. Genau, und insgesamt kann man sagen, wir erforschen Angriffsmöglichkeiten, wir versuchen Sicherheitskonzepte zu entwickeln und natürlich auch Gegenmaßnahmen zu finden. Also noch bevor die von Angreifern ausgenutzt werden, diese Schwachstellen, versuchen wir Lösungen dafür zu finden.
Wir kommen zum eigentlichen Thema des Podcasts. Es geht um das Thema Phishing. Um da gut einzusteigen, erklären Sie uns doch erstmal, was ist denn Phishing überhaupt?
Klassisches Phishing funktioniert über E-Mail. Und tatsächlich kommt der Begriff auch vom englischen Phishing, also mit F vorne, auf Deutsch angeln. Und die Bedeutung ist auch ähnlich. Also es geht darum, dass der Angreifer sensible Daten von Nutzern angelt und dabei irgendwelche Köder benutzt und das ähnlich eben wie ein Angler seine Fische angelt. In einer E-Mail bekommt man ja einen Link und soll dann unter einem Vorwand diesen Link anklicken und das führt dann auf eine Phishing-Website und alles, was man jetzt dort eingibt, gelangt in die Hände des Angreifers. Zweite Variante wäre über Anhänge, gerne mal Office-Dokumente. Das wird häufig benutzt, weil man dort Makros zur Verfügung hat. Also Makros sind eigentlich zum Automatisieren von bestimmten Prozessen gedacht. Also gerade in Excel Berechnungen oder auch Versenden von E-Mails ist sogar damit möglich, aus Excel raus. Und wenn ich das schon sage, also man kann nicht nur in den Programmen Code ausführen, sondern an dem gesamten Gerät. Und das führt natürlich dazu, dass der Angreifer auch beliebig anderen Code ausführen kann und beispielsweise das Gerät verschlüsseln. Neben dem klassischen E-Mail-Phishing gibt es zum Beispiel Phishing über SMS, also sogenanntes Smishing. Das sind beispielsweise DHL-Meldungen, dass das Paket irgendwo festhängt und man muss jetzt irgendwie den Zoll noch bezahlen. Oder auch Banken, wo ja der zweite Faktor ist irgendwie abgelaufen für die Anmeldung, man muss das aktualisieren. Genau, weitere Sachen, Voice-Phishing über Telefon wäre das. Also solche Anrufe von Microsoft oder Europol, dass man auf dem Gerät ist ein Virus und man muss jetzt machen, was der Mitarbeiter dort sagt, um den wieder zu entfernen. Dann auch in Richtung Enkeltrick schon oder Schockanrufe, was man immer bekommt. Ja, Dumpster-Diving, das wäre im Müll wühlen nach sensiblen Daten, also Passwörter, die irgendjemand weggeworfen hat. Passiert immer wieder, dass ja auch Passwörter aufgeschrieben werden.
Das ist jetzt aber keine technische Sache, das ist der konkrete Müll.
Genau, also im Müll draußen, Müll der vor der Tür steht, der Tür. Wenn, ja, bevor okay. Die Müllabfuhr kommt. Genau, in solchen Dokumenten dann wühlen.
Ja, ich bin ein bisschen schockiert. Also alle Arten. Kleines Beispiel, wo ich die Tage wirklich sehr schockiert war. Eine renommierte Forschungseinrichtung verschickt E-Mails und die Person, die genannt war, hatte auch die richtige E-Mail-Adresse. Und da hat es mich dann auch erwischt. Da habe ich angeklickt und dann ging es komisch weiter. Und außerdem waren so ein paar Fehler in der E-Mail drin. Und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal nach, ob diese Person tatsächlich noch bei der Institution arbeitet. Und die war lange nicht mehr da. Aber der Name war völlig korrekt. Die Institution, eine renommierte Forschungseinrichtung. Wir haben natürlich viel Forschungs-E-Mail-Verkehr. Was machen wir da? Wie können wir uns noch besser schützen?
Also jetzt bezüglich Anhängen. Also gerade PDFs sind weniger gefährlich. Manchmal sind dann Links drin oder ja bestimmte Bilder, die man anklicken soll, um wiederum auf Phishing-Seiten zu kommen. Aber wenn es dann doch Office-Dokumente sein müssen, an denen man zum Beispiel gemeinsam arbeitet, dann gibt es Nextcloud als Beispiel. Das benutzen wir an der Hochschule hier. Da kann man auch gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Und die meisten Firmen haben da irgendeine Art Nextcloud, sag ich mal, mit der man dann sowas machen kann.
Sie haben gesagt, dass Ihr Forschungsschwerpunkt sich um den Human Factor, also den menschlichen Faktor, dreht. Wie stellen wir uns jetzt diese Forschungsarbeit vor? Menschlicher Faktor.
Der Mensch wird im Bereich Informationssicherheit häufig als schwächstes Glied beschrieben. Das kommt daher, dass Sicherheitslücken relativ schnell geschlossen werden, wenn sie bekannt sind, also technische Probleme. Es gibt dann Updates dafür und Lösungen. Man muss dann nur die Updates installieren, auch zeitnah. Und dann kann man sagen, Geräte sind relativ sicher. Also es gibt vorinstallierte Virentools mittlerweile, da braucht man nichts mehr extra. Und viele glauben auch, es liegt immer an irgendwelchen Viren und Trojanern und Würmern und was es nicht alles gibt. Aber beim Phishing braucht es das alles gar nicht. Also Phishing funktioniert komplett ohne. Man muss nur den menschlichen Faktor betreffen, also die Emotionen vom Menschen und den sozusagen ködern mit irgendeinem Anliegen. Und dazu bringen, eben auf Links zu klicken oder bestimmte Anhänge auszuführen. Und man muss sagen, es gibt auch für Phishing technische Maßnahmen, also technische Gegenmaßnahmen, so dass E-Mails gar nicht ankommen, beispielsweise beim Nutzer. Das läuft alles im Hintergrund ab, man bekommt es gar nicht mit. Aber man muss auch sagen, das reicht nicht immer aus. Also man kennt den Spamfilter, da landen auch manchmal echte E-Mails drin. Und wenn das dann natürlich Rechnungen und Mahnungen sind, die vielleicht gar nicht beim Nutzer ankommen, dann ist das schlecht. Also man muss sagen, am Ende liegt die Verantwortung beim Nutzer.
Die Fehler, die Sie da jetzt kennengelernt haben, kann man die irgendwie sortieren? Kann man da sagen, es sind bestimmte Fehler, die sich wiederholen oder die besonders prägnant sind?
Also hauptsächlich sind es so, ich sag mal, emotionale Sachen. Also es wird Zeitdruck häufig erzeugt, man muss es schnell machen, dann ist man vielleicht übermüdet oder man macht das nebenbei, so das klassische Multitasking, man ist in einem Meeting, liest nebenbei E-Mails und klickt dann schnell wo drauf oder auch einfach Überforderung. Also manchmal weiß man nicht genau, was macht man jetzt mit der E-Mail und weiß nicht so richtig, was damit anzufangen und klickt es dann vielleicht doch an.
Also die Hochschule ist ja eine große Einrichtung und okay, Sie haben extern mit einer Firma da auch Kontakt, um die Studien zu machen. Wie ist das denn? Wir haben hier Studierende, wir haben Verwaltungsmitarbeiter, wir haben wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, wir haben Professoren, wir haben eine ganze Menge an heterogenen Menschen jetzt hier in der Hochschule. Wie kriegen Sie denn diese verschiedenen Zielgruppen, verschiedenen Menschengruppen unter ein Dach?
Wir versuchen immer, unterschiedlich anzusprechen. Es ist nicht immer jeder betroffen davon. Also manche Phishing-E-Mails betreffen nur die Mitarbeitenden und sind für Studierende jetzt nicht so interessant. Und wir versuchen dann auch gerade diese Warnungen gezielt rauszuschicken, sodass nicht jeder komplett überflutet wird damit und dann irgendwann denkt, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, was will ich hier schon wieder, und nimmt das nicht mehr ernst.
Okay, dann gucken wir mal, was Sie noch gemacht haben. Sie haben auch eine Studie erstellt, also die Forschungsgruppe hat eine Studie erstellt. Worum ging es denn da genau?
Mit der Studie versuchen wir, solche Unterstützungssysteme für Phishing zu untersuchen, also sogenannte Support-Systeme. Das sind beispielsweise Warnbanner oder die Meldung, dass eine E-Mail von extern kommt, kann gerade bei Unternehmen Sinn machen, für einen Privatnutzer vielleicht nicht so sehr. Und ja, dazu haben wir eine Studie gemacht, in der wir diese verschiedenen Support-Systeme untersuchen. Also die Studie läuft aktuell noch. Wir haben dazu ein kleines System, Phishing-System entwickelt. Das ist fast schon eine Art Spiel. Man schlüpft in die Rolle von einer fiktiven Person und muss dann E-Mails als echt oder Phishing einstufen. Und wir hatten das auch mal hier zur Nacht der Wissenschaften. Da konnten das einige testen und haben es auch getestet. Und das Feedback war recht positiv. Also vielen hat es sogar Spaß gemacht, diese E-Mails einzuordnen. Und ja, für viele war das auch eine Art Training.
Wenn man jetzt genau wissen will, wie man mit dem Thema Phishing umgeht, also wie ich mich schützen kann, wo kann ich mir denn als Privatperson oder als Firma Rat holen?
Also wir empfehlen immer die Videos oder auch Informationswebsites des BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dann auch die Verbraucherzentrale, die regelmäßig aktuelle Phishing-Versuche online stellt, also mit Bildern und mit Beispielen. Und da kann man, wenn man unsicher ist, wenn man eine Phishing-E-Mail bekommen hat, kann man da mal nachschauen. Und natürlich bei uns an der Hochschule. Also uns kann man gerne Phishing-E-Mails weiterleiten, wenn man unsicher ist, oder auch echte E-Mails. Also wir schauen uns die dann an und geben dann eine Antwort, ist es echt oder nicht. Und auch wenn man drauf reingefallen ist. Aber es ist eben wichtig, dass man es meldet und dass man dann schaut, was machen wir jetzt? Genau, da versuchen wir dann eben, das Schlimmste zu verhindern.
Also gut, dann gucken wir uns nochmal das Hacken jetzt innerhalb der Hochschulen an. Also die Hochschule Hof wurde ja bis dato, toi toi toi, noch nie geschlossen und es ist aktuell noch kein Schaden entstanden. Es gibt auch Leute, die intensiv darüber berichten in der Journalistenszene, und zum Beispiel die Tech-Journalistin Eva Wolfangel hat durch eigene Versuche mit einem ethischen, also das ist so ein, naja, das ist so ein guter Hacker, kein böser Hacker, nicht die mit den Kapuzen und grüner Schrift, sondern ein guter Hacker. Und sie hat herausgefunden, dass bei jeder, Achtung, fünften Hochschule kritische Lücken und massive Datenlecks vorhanden sind, und getestet wurden rund 70 Unis und HAWs. Der Hochschule Hof ist es bis dato gut gegangen. Wir sind nicht gehackt worden. Es gab allerdings, das muss man auch sagen, Einschränkungen für die Nutzer, zum Beispiel über Weihnachten letztes Jahr. Wie sieht es jetzt aktuell bei uns hier in der Hochschule aus?
Man muss sagen, wir sind da letztes Jahr mit einem blauen Auge davon gekommen. Es wurden nur Accounts abgefischt, so nenne ich es jetzt mal, und leider auch unser Adressbuch. Mehr ist zum Glück nicht passiert, also die Angreifer haben keinen Zugriff aufs Netzwerk oder Ähnliches erhalten. Das heißt, wir hatten jetzt keinen größeren Schaden oder wir waren jetzt nicht offline, so wie es vielleicht bei manch anderen war, die dann ja mit Kreide an der Tafel wieder schreiben mussten. Und ja, das Schlimmste oder Nervigste vielleicht war, dass wir bei einigen Empfängern dann auf Blocklisten waren und dann E-Mails nicht ankamen. Aber das sollte sich mittlerweile eigentlich wieder gelegt haben.
Okay, und was macht die Hochschule Hof jetzt eigentlich, um sich selbst und auch die Mitarbeitenden zu schützen?
Wir versuchen sehr viel schon präventiv zu machen. Das sind zum einen verpflichtende Schulungen für alle neuen Mitarbeitenden, mittlerweile auch für die Studierenden. Außerdem markieren wir jetzt auch externe E-Mails, um die eben von internen E-Mails unterscheiden zu können. Wir haben jetzt auch einen zweiten Faktor für die Anmeldung. Bei Studierenden ist das jetzt schon eingeführt, bei Mitarbeitenden kommt es noch, und wir machen auch noch einen Schwachstellen-Scan des Netzwerks in regelmäßigen Abständen. Das sollte man als eine Art Dienstleistung sehen, also wird es auch mittlerweile von einigen. Wir bekommen dann öfters mal E-Mails, wenn jemand ein neues System aufgesetzt hat, ob wir denn mal einen außerplanmäßigen Scan machen können, und dann versuchen wir natürlich da auch zu schauen, ist das sicher oder nicht, bevor das veröffentlicht wird.
So, jetzt tun Sie eine ganze Menge. Es sind viele Aktivitäten. Und trotzdem ist das ja so Hase-Igel-Spiel, ne? Man läuft immer so hintereinander her. Die Hacker machen irgendwas und sie rüsten wieder auf und dann geht's hin und her. Da liegt ja die Frage nahe, warum ist das Thema Phishing eigentlich nie schlussendlich lösbar? Das ist ja ein nicht gelöstes Problem, so eine Art Daueraufgabe, die sie haben. Woran liegt das?
Ich glaube, viele sind sich schon der Gefahr bewusst. Also viele kennen mittlerweile Phishing und wissen auch, was passieren kann. Also gerade durch Medien oder auch aktuelle politische Situation und so weiter. Aber das Problem bleibt eben weiterhin, wenn Emotionen angesprochen werden, dann handelt man anders, dann kann man nicht mehr ganz so rational handeln. Und dann weiterhin gibt es natürlich auch immer wieder neue Techniken. Also Smartphones sind mittlerweile sehr verbreitet, auch ältere Generationen nutzen die. Und dann funktionieren natürlich auch so Dinge wie der Enkeltrick über WhatsApp. Beispielsweise, hallo Mama, hallo Papa, ich habe ein neues Handy, bitte könnt ihr mir die Rechnung bezahlen? Solche Sachen. Das ist natürlich zum einen, die Technik vereinfacht uns vieles, aber andererseits gibt es natürlich neue Angriffsmöglichkeiten. Und dann auch ein Thema, was jetzt in aller Munde ist, KI. Also auch KI-generierte Phishing-E-Mails. Also sollte das wirklich jetzt in Massen produziert werden können, dann haben wir damit ein Problem. Also diese E-Mails sind echt sehr gut, kaum zu unterscheiden, keine Rechtschreibfehler, keine Grammatikfehler, gutes Englisch, gutes Deutsch, je nachdem. Also da wird es dann wirklich schwierig.
Ja, ja, diese E-Mail, die ich gekriegt habe von dieser renommierten Forschungseinrichtung, die Emotion, die mich angetrieben hat, war Neugier. Wow, die schreiben an die Hochschule Hof, da muss ich reingucken. Also das war die Emotion dabei. Ne? Das ist schon wirklich ein schwieriges Thema. Und der Enkeltrick, der hat uns zu Hause die Tage auch erwischt. Da war auf dem familiären Handy die Nachricht, genau das, zahl mal Geld, hier ist was passiert. Und glücklicherweise waren all die Personen, die das betraf, in der Nähe. Von daher konnte man das schnell klären. Aber wenn man das nicht klären kann, ist natürlich nicht so einfach. Ja, spannendes Thema. Wir sind leider schon am Ende des Podcasts und deswegen kommt zum Schluss, wie immer, die private Frage. Und die private Frage, die liegt bei Ihrem Thema eigentlich total nahe. Was macht das mit Ihnen? Was macht das mit einem, wenn man sich den ganzen Tag mit dem Thema Phishing beschäftigt? Was ja als Thema zugegebenermaßen nicht sehr positiv konnotiert ist.
Ich habe auf jeden Fall ein stärkeres Misstrauen gegenüber Technik entwickelt. Also wenn ich E-Mails bekomme, dann prüfe ich die nicht nur zweimal, sondern dreimal, viermal, wie auch immer. Ich habe auch erst letztens wieder was von Microsoft bekommen. Ich habe es ignoriert, weil ich mir nicht sicher war. Es hat sich bis jetzt keiner beschwert. Also ich weiß nicht, ob es Phishing war oder nicht. Also dann lieber mal eine E-Mail mehr ignorieren als eine zu wenig. Ich nutze auch relativ wenig Social Media. Ich überlege genau, was teile ich online, was lieber nicht. Wer bekommt meine Handynummer, wer lieber nicht. Genau, und das sind auch so Dinge, die ich eigentlich jedem empfehlen würde. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass keiner mehr Social Media benutzen darf, das auf keinen Fall. Aber wenn man bedenkt, es gibt manche Leute, die haben, da haben die Haustiere eigene Social Media Accounts, dann weiß jeder, wie heißt das Haustier. Und auf der nächsten Website ist das die Sicherheitsabfrage, der Name vom Haustier. Und das kann natürlich dann jeder rausfinden, ganz einfach. Also das sind so Dinge, die man lieber mal überdenken sollte und wo man vielleicht lieber ein bisschen vorsichtiger sein sollte.
So, dann kommen wir mit unserem Podcast zu Ende. Katharina Schiller, herzlichen Dank für den Einblick in das Thema Phishing. Sie hörten Katharina Schiller von der Hochschule Hof. Und das war's dann auch für heute mit dem Web-Talk der Hochschule Hof. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag, hier wird knallhart geforscht.